vor diesen Versen, die gelesen wurden aus Maleachi 3, möchte ich kurz lesen von Vers 16. Maleachi 3 von Vers 16. Und hier steht geschrieben: Als sich dann aber auch die Gottesfürchtigen miteinander besprachen, merkte der Herr auf und hörte ihnen zu. Und es wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und vor seinem Namen Hochachtung haben. Ich glaube, dass wir sagen dürfen, dass der Name des Herrn, der Name Jesus, von uns nicht nur ausgesprochen wird, nicht nur im Gebet verwandt wird. Wir schätzen und lieben den Namen Jesus. Wir wissen um seine Bedeutung. Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie selig werden können, als dieser Name. Und dann heißt es, von denen, die vor dem Namen des Herrn Hochachtung haben, in Vers 17, sie sollen mir, so hat der Herr der Heerscharen gesprochen, an dem Tage, wo ich es vollführe, ein Sondereigentum sein. An dem Tage, an dem ich es vollführe, das ist dieser Tag, sollen sie mir ein Sondereigentum sein. Und ich will schonend mit ihnen verfahren, wie ein Vater schonend mit seinem Sohne verfährt, der ihm dient. Bruder Sieg hat zum Ausdruck gebracht, und das nicht zum ersten Mal, welch ein Verlangen in ihm ist, dem Herrn zu dienen. Und ich glaube, das Gleiche dürfen wir alle sagen. Aber gedient wird dem Herrn nicht nur vorne, nicht nur auf der Plattform, nicht nur hinter einem Pult. Gedient wird dem Herrn, wo wir gehen und wo wir stehen, sollen und dürfen wir ein Zeugnis sein zur Ehre Gottes. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir unsere Aufgabe schon fast erfüllt. Und wenn Gott da noch mehr hat, was ich aufrichtig allen Brüdern von Herzen wünsche, allen, grundsätzlich allen, die ein Verlangen haben, dem Herrn nicht nur im Kleinen, sondern auch anderen dienen zu dürfen, möge es geschehen. Aber bitte, die übrigen mögen nicht vergessen, das Dienen dem Herrn, die Nachfolge Jesu Christi, ist nicht nur am Sonntag und nicht nur auf dem Podium. Sie beginnt in dem Augenblick, wo wir unser Leben Gott geweiht haben. Und da, wo er uns hingestellt hat, wollen wir ihm dienen und ein Zeugnis aus Gnaden sein. Ich möchte eine Anzahl Bibelstellen lesen aus diesem großen heilsgeschichtlichen Anlass, der mit Karfreitag und mit Ostersonntag seinen Lauf genommen hat. Wir wissen, dass die Menschen keine Möglichkeit hatten, zu Gott zu kommen, sich ihm zu nahen. Sie wurden aus dem Paradies gestoßen und der Engel mit dem kreisenden Schwert hat den Eingang zum Paradies bewacht, denn sie sollten ihre Hand nicht ausstrecken, um dann von dem Baum des Lebens im sündigen Zustande zu essen und dann im sündigen Zustand ewig zu leben. Das wollte Gott nicht. Ihr könnt es nachlesen in 1. Mose, dem 3. Kapitel. Hier steht es von Vers 21 geschrieben und in 22 lese ich jetzt. Und Gott, der Herr, sagte, der Mensch ist jetzt ja geworden wie unser einer, insofern er Gut und Böse zu unterscheiden weiß. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baume des Lebens nimmt und isst und unsterblich wird. Merkt ihr, warum es so geschehen musste? Dass er ja nicht seine Hand ausstreckt und vom Baume des Lebens isst und unsterblich wird. So stieß ihn denn Gott, der Herr, aus dem Garten hinaus, damit er den Erdboden bestelle, von dem er genommen wurde. Dann könnt ihr es ja weiterlesen, wie die Cherube den Eingang bewacht haben. Ehe Gott, der Herr, die ersten Menschen, die das Wort übertreten haben, ungehorsam wurden, in den Bereich des Feindes hinübergegangen und dem Tode preisgegeben worden sind, ehe er sie aus dem Paradies hinausstieß, hat er sie mit Fellen bekleidet, ehe er Felle haben konnte, um sie damit bekleiden zu können, mussten ja zwei Tiere ihr Leben lassen, musste Blut fließen, und der Herr nahm diese beiden Felle, hat Adam und Eva damit eingekleidet, denn vorhin oder vorher haben sie sich selber die Schande ihrer Blöße mit Feigenblättern zudecken wollen. Das gilt nicht, was wir selber tun. Nur was Gott, der Herr, tut, das gilt vor ihm. Was wir selber tun, wird uns dahin bringen, dass wir uns vor ihm verbergen. Wenn wir zu ihm kommen, werden wir von ihm eingekleidet. Diesem Kapitel hier wollen wir gleich, ohne es zu lesen, Lukas 24 gegenüberstellen, als dort unser Herr im Sterben dem Schächer am Kreuz zurief: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wer es nachlesen will, es ist Lukas 23, Vers 43. Hier ist die Brücke geschlagen worden, aus dem Paradies hinausgetrieben, und dann kam der Herr, um die Verbindung zur Menschheit herzustellen, und das geschah auf Golgatha. Und während unser Erlöser im Sterben war, rief er dem Ersten, der seinen Namen angerufen hatte, zu: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Lasst uns mit Jesaja 53 beginnen, um einige Stellen zu lesen. Auch das Wort aus Hiob 19 war schon so kostbar. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das dürfen wir heute an diesem Auferstehungstage ja ganz besonders ausrufen. Karfreitag und Ostern sollen nicht gefeiert werden. Das sind Dinge, die erlebt werden müssen. Jeder muss Christus erleben. Nach dem Wort, oder wie ein Liederdichter es zusammenfasst: Wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stunde. Man kann denselben Herrn anschauen und ganz verschiedener Meinung darüber sein. Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Jesaja 53 von Vers 1. Wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er wuchs ja vor ihm auf, wie ein Schößling und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Schönheit, dass wir ihn hätten ansehen mögen, und kein Aussehen, dass wir, an dem wir Gefallen gehabt hätten. Nein, er war verachtet und gemieden von den Männern. Ein Mann, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Ja, wie einer, vor dem man das Angesicht verhüllt. Verachtet, so dass wir ihn für nichts ansahen. Jedoch unsere Krankheiten waren es, die er getragen hat, und unsere Schmerzen hatte er sich aufgeladen, während wir ihn für einen Gestraften, von Gott geschlagenen und gemarterten hielten. Und doch war er verwundet um unsere Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Verschuldungen willen. Die Strafe war auf ihn gelegt, damit wir Frieden hätten, und durch seine Striemen oder Wunden ist uns Heilung zuteil geworden. Ihr Lieben, es gibt keine Zeit im Laufe eines ganzen Jahres, die so geeignet ist, als diese, über Golgatha zu sprechen und über das, was dort geschah. Gott hat sich mit der Menschheit versöhnt, hat die Schuld beglichen, die Sünde vergeben, die Scheidewand hinweggenommen, hat Frieden gebracht, den Fernstehenden, und Frieden den Nahestehenden. Es gab einen Tag, einen besonderen Tag, den Tag dort auf Golgatha. Es ist vollbracht. Keiner, wirklich keiner, braucht in seiner Sünde zu sterben. Der Herr will, dass wir uns zu ihm wenden und glauben, dass unser aller Strafe auf das Lamm Gottes gelegt wurde. Amen. Er trug unsere Schmerzen, er lud auf sich unsere Sünde, ja, die Strafe war auf ihn gelegt zu unserem Frieden. Zweimal kann Gott nicht bestrafen. Die Strafe, die dich und mich hätte treffen sollen, hat ihn getroffen. Er nahm unseren Platz ein und hat sogar die Gottverlassenheit in seinem irdischen Leibe zu spüren bekommen, nämlich so, wie es uns allen ergeht, die wir plötzlich spüren, von Gott verlassen zu sein. Aber ich glaube, das habe ich, sei es in Stuttgart oder in Salzburg, gesagt. Solange die Menschen tot sind in Sünde und Übertretung, merken sie gar nicht, dass ihnen etwas fehlt. Sie spüren die Gottverlassenheit gar nicht. Erst wenn das Evangelium verkündigt wird und der Mensch, der tot ist in Sünden und Übertretungen, erweckt wird, wachgerüttelt wird, kommt ihm zum Bewusstsein, dass er von Gott getrennt ist und ohne Hoffnung in dieser Welt. Und deshalb will der Feind verhindern, dass das Evangelium so verkündigt wird, wie es sich eigentlich gehört. Ehe wir durch die Verkündigung des Evangeliums das göttliche Gnadenangebot darreichen können, muss durch die Verkündigung des Evangeliums der göttliche Urteilsspruch uns bewusst geworden sein. Denn nur Verurteilte können begnadigt werden. Und verurteilt werden können nur schuldig gewordene. Wir sind schuldig geworden. Wir sind verurteilt worden. Das muss uns bewusst werden. Und darin liegt auch der Punkt, warum so wenige Menschen Gott wirklich erleben. Sie sind noch nicht im Kern erreicht worden. Das Wort ist nicht in ihre Seele gedrungen. Sie haben mit ihrem Intellekt die Sache Gottes einigermaßen begriffen, im Herzen aber nicht erlebt. Und daher sind wir Gott für die Verkündigung des reinen Wortes dankbar. Zuerst kommt die Hand des Herrn über uns und wir werden erweckt. Wir werden durch den Geist Gottes von der Sünde überführt. Wir fühlen Elend. Plötzlich spüren wir, dass es unsere Schuld und Sünde war, die unseren Herrn und Erlöser an das Kreuz gehen ließ, um die Strafe an unserer Stadt zu erdulden. Und dann wird uns beides groß, die Liebe und die Gnade Gottes, dass Gott uns so innig geliebt, die wir keine Möglichkeit hatten, zu ihm zu kommen. Es war alles zu, der Himmel war verschlossen, es gab keine Tür, die sich geöffnet hätte. Gott selber musste Menschengestalt annehmen, musste Immanuel werden und musste hier in dem Fleischesleibe, in dem die ersten Menschen und wir alle gesündigt haben, in diesem Leibe musste er alles auf sich nehmen und sogar ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber im nächsten Augenblick geschah das Zweite, nämlich Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Die Verkündigung des Evangeliums soll uns wachrütteln, uns ein Bewusstsein schenken, dass wir in Sünden geboren und von Gott ferne sind. Und dann, dass wir im Glauben Jesus am Kreuze erblicken und die Tränen zu fließen beginnen. Und wir sagen, treuer Herr, o du Lamm Gottes, das alles hast du auf dich nehmen müssen, um meinetwillen, um unsretwillen, er hat's getan. Johannes, der Täufer, hat's ausgerufen, sehet, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Er hat sie hinweggetragen, er hat gesühnt. Lasst es mich euch aus Jesaja 53, Vers 10 vorlesen. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen, wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn gedeihen. Wenn ihr noch Vers 11 lesen wollt, das ist die Beschreibung von Gethsemane. Infolge seiner Seelenqual wird er Frucht sehen und satt werden. Durch seine Erkenntnis wird als Gerechter mein Knecht den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, indem er ihre Verschuldungen auf sich lädt. Es ist geschehen. Golgatha ist in der Heilsgeschichte der Anfang des Tages des Heils. Uderus hat es zum Ausdruck gebracht, dass wir den Tag und die Stunde erkennen sollen, die Zeit, in der wir leben. Hat der Herr damals nicht ausgerufen, O Jerusalem, Jerusalem, wenn du zu dieser deiner Zeit erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient, wie oft habe ich dich versammeln wollen und du hast nicht gewollt. Auf dem Wege hierher, kurz, ich meine, es war schon in der Stadt Zürich, heute war Bruder Kupfer mein Chauffeur, und er sagte, Bruder Frank, wenn wir durch unsere Reihen schauen, dann finden wir nur einfache Menschen in unserer Mitte. Und ich musste ausrufen und sagen, ja, so hat es mein Herr gesagt, den Armen wird das Evangelium gepredigt werden.
Amen.
Es sind nicht viele Hochstehende, schreibt Paulus an die Korinther, sondern das, was vor der Welt als nichts gilt, hat Gott erwählt, um das zunichte zu machen, was in der Welt etwas gelten möchte. Und wer in der Welt etwas sein will, der wird zunächst gedemütigt werden müssen, um dann mit allen anderen auf dem gleichen Niveau zu sein. Hier ist nicht einer höher als der andere. Christus, das Haupt, wir sind untereinander Glieder. Und wenn wir schier die höchsten Leute in unsere Mitte bekämen, Gott kann das ja einmal so fügen zum Schluss, dann würden sie alle so zerstreut in unserer Mitte sitzen und es gäbe keinen besonderen Platz für sie in der Versammlung. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wir alle würden uns so verteilen, wie es sich gehört. Und nicht einer mit goldenem Geschmeide würde bevorzugt werden. Gott hat alle Dinge ganz wunderbar eingerichtet und er führt seinen Ratschluss mit der Menschheit aus. Die Propheten haben davon gesprochen, ja auch der Prophet Jesaja sprach von dem Tag des Heils, der kommen würde. Jesaja 49, Vers 8. Weiter hat der Herr so gesprochen, zu der Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört und am Tage des Heils dir geholfen und habe dich behütet und dich zum Volksbund gemacht. Und so weiter. Dies ist der Tag des Heils. Wir können es im Korintherbrief, ich bin darauf eigentlich auch nicht vorbereitet, aber in 2. Korinther im 6. Kapitel steht, 2. Korinther Kapitel 6, im 2. Teil des Verses, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört, und am Tage des Heils dir geholfen. Seht, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. Seht, jetzt ist der Tag des Heils. Das Wort aus dem Propheten Malachi ist uns vorgelesen worden von dem Tag des Herrn, der kommen wird und brennen wie ein Ofen. Wenn der Tag des Heils sein Ende erreicht hat, bricht der Tag des Herrn herein über alle, die nicht geglaubt haben. Und sie werden wie Stoppeln sein und verbrennen wird sie der Tag, der da kommt. Und es wird Asche von ihnen übrig bleiben. Mit Golgatha ist der neue Bund rechtskräftig geworden. Der Tag des Heils hat seinen Lauf genommen und geht jetzt seinem Ende zu. Wohl den Menschen, die Heil suchen, solange Heil zu finden ist. Wohl den Menschen, die Gott um Gnade bitten, solange Gnade vorhanden ist. Wohl denen, die ihn anrufen im Tag des Heils, nämlich in dem Heute. Gott setzt einen neuen Tag fest, ein Heute. Ihr könnt im Hebräerbrief nachlesen, wird ein Teil in unserem neuen Buch sein. Hebräer Kapitel 4, hier steht in Vers 7, so setzt Gott aufs Neue einen Tag fest, ein Heute, einen Tag, aber ein Heute, indem er nach so langer Zeit durch David, wie schon vorhin gesagt worden ist, verkündigt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Lasst uns zum Propheten Hosea gehen, um zu erfahren, dass nicht nur Sünde vergeben und Schuld bedeckt werden sollte, das gehörte dazu, Versöhnung, Vergebung, Gnade und Heil. Es musste noch mehr geschehen, denn Gott hatte gesagt, welches Tages ihr davon essen werdet, werdet ihr des Todes sterben. Der Tod musste überwunden werden. Auch das ist im prophetischen Wort vorausgesagt worden. Hosea Kapitel 13, Vers 14. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Merkt ihr, worum es geht? Vergebung ja, Gnade ja, Heil ja, Versöhnung ja, aber noch mehr. Es muss dahin kommen, dass auch wir sagen können, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien. Sie sind ja alle hinuntergegangen und waren im Gefängnis gehalten worden, bis zu dem Tage, als die Erlösung auf Golgatha geschah. Dann ist der Herr dem Leibe nach, oder sein Leib ist in die Gruft gelegt worden. Im Geiste, so schreibt Petrus, ist er hinuntergefahren in die untersten Örter der Erde und hat dann das Gefängnis gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Unser Herr hat auch den Tod überwunden. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien. Es gab keinen anderen, der aus der Gewalt des Totenreiches befreien konnte. Alles war ja dem Tode preisgegeben. Von Adam hat der Tod über alle geherrscht. Es musste einer kommen, der dem Geiste nach unsterblich war und dem Fleische nach sterblich wurde, um so den Tod überlisten zu können und den Stachel des Todes herauszuziehen, um dem Tode die Macht zu nehmen. Und das ist alles geschehen durch unseren Herrn und Erlöser. Gelobt sei sein heiliger Name. Er hat das alles mitgelitten. In Gethsemane, als sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fielen, hat er gerungen. Er war an Gebärden als Mensch erfunden. Er hat den Todeskampf mitgemacht, wie ein Gottloser, ein Mensch in Sünde, ihn mitmachen muss. Er hat den bitteren Kelch getrunken. Er hat die Gottverlassenheit, die Verdammnis, er hat alles auf sich genommen, um alles aufzulösen und dich und mich aus allem herauszunehmen und in das Reich Gottes hineinzuversetzen. Es musste so geschehen. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien. Er sagte nicht, ich schicke dann jemanden, der das für mich tut. Er selber ist gekommen und hat es getan. Vom Tode sie loskaufen. Und dann kommt ein ganz wunderbares Wort. Wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Hölle? Für uns ist der Tod nichts Erschreckendes mehr. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich sage das nicht leichtfertig. Ich sage es mit wahrhaftigem Herzen. Als ich im Tode lag, die meisten wissen es ja, vom 31.12.80 zum 01.01.81 und wirklich keine Hoffnung mehr da war. Das war die schönste Stunde meines Lebens. Kein Todeskampf, keine Angst, einfach Herrlichkeit, Wonne, unaussprechliche, herrliche Freude. Aber rechts, hinter dem Vorhang, lag ein ungläubiger Mann im Sterben, der seinen Todeskampf ausgefochten hat. Die Worte sind mir noch sehr gut in Erinnerung. Ein Mensch ohne Hoffnung und ohne Gott, wenn der stirbt und in letzten Augenblicken sich dessen bewusst wird, was ihn nun erwartet. Die Worte kann man hier nicht wiedergeben. Unser Herr hat diesen Todeskampf, hat alles durchmachen müssen, damit wir Frieden mit Gott haben. Dass uns nichts erschrecken kann, sondern wir in der absoluten Gewissheit, nicht aus uns selber, sondern aufgrund der vollbrachten Erlösung, den Herrn loben und preisen können für das, was er getan hat. Glaubt es mir, werte Freunde, liebe Brüder und Schwestern, alles ist doch Realität. Leben und Tod, Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Himmel und Hölle, alles ist Realität. Tod und Leben, alles ist Realität. Macht euch nichts vor, der Herr hat den Kampf ausfechten müssen bis zum Schluss, bis der Sieg Gottes für die Sieges- und Überwinderschar offenbar werden konnte. Und weil Jesus Sieger ist, dürfen auch wir Sieger mit ihm sein. Du brauchst dich mit dem Tod und dem Teufel nicht mehr auseinanderzusetzen. Er hat's getan. Er hat den Tod und den Teufel überwunden. Wenn wir in Christus sind, ja, dann sind wir Sieger. Dann sind wir Überwinder. Dann sind wir auf höheren Grund gestellt. Lasst mich dazu aus Römer Kapitel 5 lesen. Römer Kapitel 5, damit wir es ein wenig besser verstehen. Römer 5, zunächst Vers 12 und dann Vers 15. Römer 5, Vers 12 und 15. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben. Ihr könnt dann ja weiterlesen. Ich lese jetzt von Vers 15 den zweiten Teil. Denn wenn die Übertretung des einen den Tod der vielen zur Folge gehabt hat, so hat sich die Gnade Gottes und die Gnadengabe des einen Menschen, Jesus Christus, erst recht an den vielen überreich erwiesen. Warum steht hier von dem einen Menschen Jesus Christus? Warum nicht von dem Herrn Jesus Christus? Er musste in seiner Menschheit das tun, was kein anderer Mensch vollbringen konnte. Und deshalb durch einen Menschen, Jesus Christus, erst recht an den vielen die Gnadengabe Gottes überreicht erweisen würde. Jesus Christus hat um der Menschen willen in seinem irdischen menschlichen Fleischesleibe gelitten, damit wir erlöst, befreit von Sünde, von allem, vom Tode, von der Hölle, von allem loswürden und zu Gott in die Herrlichkeit emporgehen können. Ich lese weiter Vers 18 und 19 aus Römer 5. Also, wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur Leben wirkenden Rechtfertigung, wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte hingestellt werden. Hier könnten wir im Philipperbrief, im Kolosserbrief nachlesen, er war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz, um den Ungehorsam des ersten Adam aufzuheben, um Genüge zu tun, damit alle, die aus Gott geboren werden, nicht mehr unter der Verdammnis stehen, sondern völlige Rechtfertigung erlangen. Und auch das ist hier schon gesagt worden. Rechtfertigung bedeutet mehr als Freispruch. Gnade ist dem Freispruch gleich. Rechtfertigung, als haben wir es nie getan. Gott hat es gar nicht erst anrechnen können. Das ist Gnade, das ist Barmherzigkeit, das ist Liebe Gottes. Lasst uns in Epheser Kapitel 2 weiterlesen. Epheser Kapitel 2 von Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden, denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand und die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden zu einer oder in einer Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Das geschah am Kreuz auf Golgatha. Unter wahrhaft Gläubigen ist keine Feindschaft. Feindschaft ist nur zwischen den zwei verschiedenen Samen. Ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Du wirst ihm in die Ferse stechen, er aber wird dir den Kopf zertreten. Wenn Feindschaft ist, dann nur zwischen den zwei verschiedenen Samen. Da wir alle in diesen Fall mit hineingerissen wurden, haben auch wir in Feindschaft gelebt, weil wir ohne Gott gelebt haben. Jetzt aber, seit Golgatha, haben wir Frieden mit Gott empfangen und wie hier geschrieben steht, dass wir jetzt als neue Menschen zu einem Friedensstifter umgestaltet worden sind. Wer aus Gott geboren wurde, stiftet Frieden. Er wird nie Unruhe und Streit bringen. Er wird den Frieden Gottes mit sich tragen und sogar in solch einem Ausmaß, wie der Herr selber sagte, wenn ihr in ein Haus eintretet, so spricht zu dem Hause der Friede Gottes, bleibe mit diesem Hause. Und wenn dann Kinder des Friedens da selbst wohnen, dann wird dieser göttliche Friede in dem Hause bleiben. Auch das ist Realität. Wir müssen dahin kommen, geliebte Brüder und Schwestern, werte Freunde, dass wir grundsätzlich alles, was wir im Worte Gottes lesen, auch persönlich erfahren, dass es Erlebnisse werden, die wir mit Gott haben, nicht nur als Anschauungsunterricht, sondern als Verwirklichung dessen, was Gott in Christo für uns bereitgestellt hat. Nach dem Wort der Schrift, wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Ich lese weiter aus Philipper, Kapitel 2, Philipper, Kapitel 2, von Vers 7. Er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als Mensch erfunden wurde. Hier stehen wir doch vor dem größten aller Geheimnisse, das kein Mensch erfassen noch erklären kann. Er, durch den alles geschaffen wurde, der die Welt ins Dasein gerufen und sie durch sein Allmachtswort trägt, er entäußerte sich selbst, ist aus der göttlichen Gestalt herausgetreten und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, aber wir sehen ihn auch in der Erniedrigung. Der Höchste wird der Niedrigste, um uns zu erlösen, um uns zu dienen. Der Herr wird Knecht, der Vater offenbart sich im Sohne, um so die Menschheit in ein Verwandtschaftsverhältnis mit Gott zurückbringen zu können. Wie schon gesagt, erklären kann es keiner. Und die Apostel haben es auch nicht versucht. Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, Vers 16, Königlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleische, gerechtfertigt im Geiste. Jesus Christus war Mensch. Er hat Knechtsgestalt angenommen, an Gebärden als Mensch erfunden. Aber im Inneren blieb er Gott. Er musste es sein, denn ein Mensch hätte den Tod nicht überwinden können, hätte Satan nicht besiegen können. Ein Mensch wäre unten geblieben. Das, was Mensch war, lag im Grabe. Und das, was Gott war, ging hinunter in die untersten Örter der Erde. Und der Satan hätte sich im letzten Winkel der Hölle verkriechen können. Er hat hervorkommen müssen und die Schlüssel des Todes und der Hölle aushändigen. Das war der Augenblick, an dem Satan die Schlüssel übergeben musste. Jesus sagte zu Petrus, dir sind die Schlüssel des Himmelreiches gegeben. In Offenbarung Kapitel 1 offenbart sich Jesus dem Johannes. Und was sagt er hier? Offenbarung Kapitel 1 von Vers 16. In seiner rechten Hand hatte er 7 Sterne. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in all ihrer Kraft. Hier präsentiert sich uns ein ganz anderes Bild von Jesus. nicht der Mann der Schmerzen, den die Leute gemieden haben, der kein Aussehen und keine Schöne hatte. Hier sehen wir ihn als den Auferstandenen, als den, der sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Hier lesen wir weiter. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne in all ihrer Kraft scheint. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Da legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist Gottes heiliges Wort. Niemand, der zur Herrlichkeit und für den Himmel bestimmt ist, geht noch zur Hölle hinunter. Wir gehen dahin, wo Gott uns hinhaben möchte. Auch das haben wir oft genug gesagt. Unser Herr ist hinuntergegangen, damit wir hinaufgehen können. Noch einmal zurück zu Philipper 2. Hier haben wir es ja gelesen, dass er sich erniedrigt hat und so weiter. Aber in Vers 9 steht geschrieben, daher hat Gott ihn über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie all derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Es kommt der Tag, da werden auch diejenigen, die ihn durchbohrt haben, ihn anschauen. Sie werden weinen und wehklagen. Ich möchte noch schnell 2, 3 Stellen lesen aus 1. Korinther, dem 15. Kapitel. Denn gerade diese Tage sind ja von so großer heilsgeschichtlicher Bedeutung. Und wir möchten Gott so erleben, wie er es von uns haben möchte. 1. Korinther, Kapitel 15, von Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen gekommen ist, erfolgt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Merkt ihr, wann immer es dorthin gehört, ist von ihm als einem Menschen die Rede. Und wo es hingehört, ist von ihm als dem Herrn die Rede. Und dann wieder König, Menschensohn, Sohn Gottes, Sohn Davids, Lamm Gottes, hoher Priester und Mittler und Fürsprecher, alles König, Priester und Prophet, alles in dem Zusammenhang, wo es hingehört. Es ging um die Menschheit, und weil es um die Menschheit ging, musste Gott Mensch werden, um der Menschen willen. Wir erkennen das ganz klar. Es geschah um unseren Willen. Dafür gibt es keine Worte, um es zu beschreiben. Lasst mich es so ausdrücken. Gott wollte den Menschen vergöttlichen, verewigen, in das ursprüngliche Bild zurückbringen. Und daher ist er uns gleich geworden und hat hier den Weg gebahnt, hat hier auf Erden dafür gesorgt, dass der Weg zum Himmel frei würde. Und er konnte sagen, ich bin der Weg. Alles, was wir im Worte Gottes lesen und von Gott brauchen, ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Auferstehung. Er ist das Licht. Er ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von dem Brote essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Er musste alles um unseretwillen werden. Ich lese hier noch weiter aus 1. Korinther 15, und zwar Vers 54 und dann bis Vers 57. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Jetzt kommt der Vers. Dank aber sei Gott, der uns den Sieg verliehen hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Daher beteiligt euch, geliebte Brüder, allezeit am Werk des Herrn. Gott hat es in der Tat vollbracht. Es muss nicht erst geschehen, es ist geschehen. Amen. Heute soll es uns durch Mark und Bein dringen. Heute soll uns das Evangelium von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, zur Gotteskraft werden, zum Evangelium Gottes. Denn so steht's geschrieben, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Denen aber, die gerettet werden, denen ist es eine Gotteskraft. Amen. Heute soll Gotteskraft offenbar werden in all denen, die das Evangelium Jesu Christi hören und glauben. Es kann nicht anders sein. Nun seht, auch darüber ist uns Aufschluss gegeben worden, dass Gott einen Zeitplan hat und dass nicht alles auf einen Schlag zu Ende gegangen ist. Hier in 1. Korinther 15 von Vers 24 steht, danach das Ende, wenn er Gott und dem Vater das Reich übergibt, sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Denn er muss als König herrschen. Als König herrschen. Eine Frage, wann wird er als König herrschen? Wer weiß es? Im tausendjährigen Reich. Soll ich es euch vorlesen? Er muss als König herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er ihm unter die Füße gelegt. Seht, der Tod hat jetzt noch eine Aufgabe. Der Stachel ist herausgezogen. Aber die Menschen können ja nicht 2000 Jahre alt werden auf Erden. Sie alle werden 70, 80, wenn es noch gut geht, ein wenig älter. Und dann gehen alle aus der Zeit in die Ewigkeit hinüber. Der Tod ist das Beförderungsmittel, das uns von hier hinübernimmt, wohin wir auch gehen mögen, sei es nach oben oder nach unten. Der Tod selber ändert an uns nichts. Wer ungläubig stirbt, den wird der Tod ungläubig befördern. Und wer gläubig stirbt, der hat den Tod nicht mehr zu fürchten. Denn Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben. Und er ist in uns. Und wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Aber der Tod hat so seine Aufgabe und er führt sie recht gut aus. Aber Angst haben braucht niemand von uns vor dem Tode. Die Macht des Todes ist besiegt worden, auch vom Teufel, braucht sich niemand von uns zu fürchten. Manchmal hört man die Leute sagen, dass der Teufel sehr stark ist und so weiter. Ich habe das doch nicht in der Bibel gelesen. Ich lese von dem allmächtigen Gott in der Heiligen Schrift. Der Satan kann nur das ausrichten, wozu er dich gedanklich verstricken kann, mehr nicht. Nur da, wo du dich mit ihm einlässest, seinen Gedanken und Plänen nachgibst und er dich dann übers Ohr haut und reinlegt. Mehr kann er nicht, wenn du dich gedanklich mit ihm nicht einlässt, sondern auf der Seite Gottes stehst und auf dem Worte, dann wirst du jubeln und dem Herrn Lob singen. Dann wird man singen können von dem Siege Gottes in den Hütten der Gerechten. Lasst mich aus Matthäus 28 kurz von der Auferstehung lesen und vielleicht dann noch aus Lukas 24. Heute ist ja die Erinnerung an den glorreichen Morgen, an dem Jesus auferstanden ist. Matthäus 28 von Vers 1. Nach Ablauf des Sabbats aber, als der erste Tag nach dem Sabbat anbrechen wollte, gingen Maria von Magdala und die andere Maria hin, um nach dem Grabe zu sehen. Da entstand plötzlich ein starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn, der vom Himmel herabgekommen und herangetreten war, wälzte den Stein weg und setzte sich oben darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Aus Furcht vor ihm zitterten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich an die Frauen mit den Worten, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her, seht euch die Stätte an, wo er gelegen hat. Geht nun eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist von den Toten auferweckt worden. Und geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn wiedersehen. Gelobt sei der Name des Herrn. Es ist eine herrliche Begebenheit. Wie mag diesen teuren Schwestern zumute gewesen sein, als sie das Erdbeben miterlebten und dann, als sie ja noch unterwegs nach dem anderen Evangelium zueinander sprachen, wer wird uns den Stein von dem Grabe wegwälzen? Und siehe da, ehe sie dort ankamen, war es schon passiert. Ein Erdbeben geschah, der Stein war weggerollt, der Engel setzte sich oben darauf und schaute zu, was jetzt geschehen würde. Liebes Herz, auch du machst dir Gedanken und Sorgen. Wie mag es wohl geschehen? Komm dahin, wo Jesus ist. Und du wirst feststellen, das, worüber du dir Sorgen machst, ist schon geschehen, ist schon passiert. Gott hat es vom Himmel her geschehen lassen. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Das bezeugen wir von Herzen. Ich habe seine Stimme gehört. Andere haben sie gehört. Und wir haben alle zumindest die Stimme seines Wortes gehört. Amen. Und wenn alles andere täuschen könnte, aber die Stimme seines Wortes kann nicht täuschen. Amen. Jedes Wort ist heilig und wahr. Er ist auferstanden am dritten Tage. Auch da gibt es Leute, die sich den Kopf zerbrechen und sie rechnen von Freitag bis Sonntag und dann haben sie keine vollen 3 Tage und keine vollen 3 Nächte und dann grübeln sie schon wieder. Ich bin Gott so dankbar für die Einfachheit, die er uns geschenkt hat. Wenn ihr richtig nachliest, haben nur die Feinde des Herrn, die Schriftgelehrten haben gesagt, dieser Mann habe behauptet, er werde nach 3 Tagen auferstehen. Jesus selber hat die Formulierung kein einziges Mal verwendet, sondern gesagt, am 3. Tage. Und genauso ist es geschehen. Und dann, die genau gelesen haben, die finden noch eine Bibelstelle. Und darin steht, wie Jona im Bauche des Fisches 3 Tage und 3 Nächte war. So wird der Menschensohn im Inneren der Erde sein. Ja, so war es auch. Auf die gleiche Weise. Nämlich keine vollen 3 Tage und keine vollen 3 Nächte. Denn dann wäre Verwesung in seinen Leib gekommen. Und durch den Propheten hat Gott sagen lassen, ich werde nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sehe, noch dass seine Seele in der Hölle bleibe. Habt ihr gemerkt? Die Schrift muss sich haargenau erfüllen. Nur die Weisen, die zerbrechen sich den Kopf über bestimmte Bibelstellen, anstatt die eine mit der anderen zu vergleichen, um dann die rechte Antwort zu haben. Nur noch diese eine Stelle aus Lukas 24. Man könnte ja vieles lesen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und so weiter. Der Bericht der Auferstehung ist ja so überwältigend. Und wir sind dem Herrn dankbar dafür, dass Menschen dabei waren, als er geboren wurde, als er lebte, als er im Tempel dargebracht wurde, als er seinen Dienst ausführte, als er blutend starb und ausrief, meinen Geist befehle ich in deine Hände oder es ist vollbracht. Menschen waren dabei und haben ihn als den Auferstandenen gesehen. Menschen waren dabei, als er die Seinen nach Bethanien nahm und die Hände erhob und sie segnete. Und während er sie segnete, von ihnen in den Himmel emporgehoben wurde. Menschen waren von Anfang an dabei. Und solche Menschen sind wahre Zeugen. Jesus sagte, ihr werdet meine Zeugen sein. Amen. Es waren Zeugen von Anfang an. Durch den Propheten Jesaja, Kapitel 43, ließ Gott sagen, ihr seid meine Zeugen. Und seid mein Knecht. Im Neuen Testament sagte Jesus, ihr seid meine Zeugen. Nach der Auferstehung hat Jesus 40 Tage und Nächte lang mit seinen Jüngern gegessen und getrunken und über das Reich Gottes mit ihnen gesprochen und ist dann in den Himmel emporgehoben worden. Und dann gibt es Männer im 20. Jahrhundert, die sagen, dass die Geschichte Jesus Christus nicht beweist. Was interessiert mich eine Geschichte? Mich interessiert die göttliche Heilsgeschichte. Ob irgendein Geschichtsprofessor über ihn oder von ihm schrieb oder nicht, das ist doch nicht meine Frage. Ich bin Gott dankbar für die Apostel, für die Jünger, die dabei waren, die geschrieben haben. Und auf falsche Zeugen, die sich nach solch langer Zeit melden, braucht niemand zu hören. Begreift ihr das? Falsche Zeugen, die sich nach solch einer langen Zeit zu Wort melden, ja, die kommen viel zu spät. Wir haben die wahrhaftigen Zeugen, die dabei waren, als es geschah. Gelobt sei der Name des Herrn. Er ist auferstanden. Er hat dem Tode die Macht genommen. Er hat die Hölle besiegt. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Lukas 24, Vers 30. Als er sich hierauf mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn, doch er entschwand ihren Blicken. Da sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriftstellen erschloss. Welch eine wunderbare Begebenheit. Wir alle wissen um diese Geschichte der beiden Engel, der beiden Jünger, wer immer sie gewesen sein mögen, ist uns auch gleich. Der eine ist Kleopas, den Namen des anderen wissen wir nicht. Es waren ihrer zwei. Und der Herr offenbarte sich ihnen als der Auferstandene. Sie gingen mit ihm, sie setzten sich an den Tisch mit ihm. Und sie sahen, dass er das Brot in der gleichen Weise brach, wie er es getan hat vor seinem Leiden. Und als er so mit ihnen zu Tische saß und das Brot ihnen brach, gingen ihnen die Augen auf. Heute deckt er uns einen reichen Tisch. Er setzt sich mit uns an den Tisch. Er bricht uns das Brot des Lebens. Der Mensch lebt nicht vom natürlichen Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Dank sei Gott dem Herrn für Golgatha. Dank sei ihm für die Zwischenzeit, in der er hinunterging, um die Hölle zu besiegen, dem Tode die Macht zu nehmen, um den Satan zu erledigen und die Schlüssel des Todes der Hölle zu nehmen und die dort gefangen gehaltenen mit sich hinaufzunehmen. Ihr könnt es nachlesen, Matthäus 27, von Vers 51, als Christus gekreuzigt wurde, zersprangen die Felsen und die Gräber taten sich auf und viele der alttestamentlich Heiligen wurden auferweckt. Und wenn auch diesen Vers genau liest, dann steht es, bei der Kreuzigung wurden sie auferweckt. Und lest ruhig weiter. Und erschienen nach seiner Auferstehung vielen in der heiligen Stadt. Oh, wie genau ist Gottes Wort. Als die Kreuzigung geschah, sind ja die Gebeine, die zur Auferweckung notwendig waren, nach oben gebracht worden. Aber der Herr musste als Erstling all die anderen anführen. Er konnte sie nicht schon gleich bei der Kreuzigung nach oben lassen. Sie mussten unten warten. Und da denke ich so gerne an, das muss Bruder Brennen wohl in einem Gesicht so gesehen haben, wie Abraham und all diejenigen, die auf die Erlösung gewartet haben, in dem Augenblick, als der Herr dort ins Paradies eintrat, einfach sagten, ja, ich erkenne dich wieder. Du bist es, der mich besucht hat, als ich dort unter der Terebinte saß. Dir habe ich dort die Füße gewaschen. Und all die Propheten, alle, die im Alten Testament auf den Messias gewartet haben, eine lebendige Hoffnung hatten, sie mussten warten, bis das gültige Opfer, das Opferlamm Gottes, das Blut fließen lassen würde, das Blut des neuen Bundes, um das göttliche Leben in uns hineinbringen zu können. Sie mussten warten, und der Tag war nun gekommen. Und die Freude muss riesengroß gewesen sein. Stellt euch vor, es ist jemand im Gefängnis. Wer von euch nicht das im Gefängnis wart, das möchte ich jetzt nicht fragen, sonst hätten wir es ja hier mit einigen Leuten zu tun. Aber meine Frage ist nicht, ob ihr im Gefängnis eingesessen habt. Meine Frage ist, ob ihr je einen Besuch im Gefängnis abgestattet habt. Ich habe einige Besuche abgestattet und der eine liegt vielleicht 5 Wochen zurück. Da habe ich ein Wort für einen Rechtsanwalt eingelegt, der im Gefängnis war. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie einem da zumute ist. Meine Herrschaften, da wird's einem ganz anders zumute. Ich habe ja 2 Söhne, Und alle beide sind tüchtig, dienen nur noch nicht dem Herrn, wie es sein sollte. Und der eine, der kannte diesen Rechtsanwalt und der ist auch da mal zu Besuch hingegangen. Der kam ganz erschöpft zu mir zurück und sagte, Dad, alles im Leben, aber im Gefängnis möchte nicht landen. Es ist manchmal so, wenn Leute noch nicht den schmalen Weg ganz gehen, aber plötzlich einen solchen Ort besuchen, dass dann ein Schrecken durch Mark und Bein geht. Wollen wir es kurz machen. Die alttestamentlich Heiligen haben warten müssen, wie in einem Gefängnis, damit sie dort herausgeholt werden, an diesem großen Versöhnungstage Gottes mit der Menschheit. Da floss das Blut und der Herr ging hinunter und hat diejenigen, die an der ersten Auferstehung Anteil haben sollten, herausgeholt und sie sind mit ihm auferstanden. Wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn, werden verwandelt werden und zusammen mit denen, die uns vorausgegangen sind und auferstehen werden aus der Zeitspanne des Neuen Testaments. Gemeinsam werden wir zum Herrn emporgehoben werden und alle Zeit bei ihm sein. Und damit auch die Letzten wissen, dass der Tod wirklich nichts mit uns zu tun hat. Der Beweis dafür liegt darin, dass bei der Wiederkunft des Herrn diejenigen, die übrig geblieben sind, nicht mehr sterben werden, sondern verwandelt werden und gemeinsam mit denen, die uns vorausgegangen sind, dem Herrn entgegen in der Luft entrückt werden. Die Heilige Schrift sagt, tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Amen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Amen. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Wir glauben, darum reden wir. Wir glauben, darum verkündigen wir's. Jesus starb, damit wir leben können. Amen. Er starb einen zeitlichen Tod, damit wir ewig leben können. Er ging hinunter, damit wir hinaufgehen können. Nehmt es heute an. Das, was auf Golgatha geschah, ist für dich und für mich. Das, was am Ostermorgen geschah, ist für dich und für mich. Die Sünde ist vergeben, die Schuld beglichen, Versöhnung mit Gott ist uns zuteil geworden. Der Tod ist besiegt. Die Hölle überwunden. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Jesus ist Sieger und wir sind durch ihn und mit ihm. Gelobt sei sein heiliger Name. Das ist göttliche Realität bei allen Gotteskindern. Amen. Nehmt es heute an. Im Glauben und sagt Gott Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und anbeten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für diesen Tag, diesen 24-Stunden-Tag, den wir heute an dieser Stätte miterleben durften.
Ja.
Auch für den Tag der Gnade, für den Tag des Heils danke ich dir von ganzem Herzen. Du hast uns zurückgebracht zum Wort und wir haben erkannt, dass dein Zeugnis ein dreifaches ist. Das Wort, das Blut und der Geist. Geliebter Herr, wirke du in unserer Mitte. Durch das Blut des Lammes,
Amen.
Durch das Wort Gottes,
Amen.
Und durch den Heiligen Geist,
Halleluja.
Schaff etwas Neues,
ja,
und wirke Glauben in unseren Herzen, Glauben, lebendigen Glauben, an dich, den auferstandenen Herrn, der auf Golgatha mit unserer Schuld abgerechnet, die Strafe getragen und du hast dich geopfert, damit wir frei ausgehen können. Ich danke dir dafür. Niemand kann sich vor dir verbergen. Aber um das eine bitte ich dich, treuer Herr. Du wolltest die Letzten noch zur Erweckung bringen. Sie durch dein Wort und durch deinen Geist wachrütteln. Denn nur ein Verlorener kann gerettet werden. Ein Mensch muss sich erkennen, dass er verloren ist. Und zu dir rufen, rette mich, Herr, um dann gerettet zu werden. Geliebter Heiland, du hast gesagt, wenn der Geist der Wahrheit gekommen sein wird, dann wird er der Welt die Sünde öffnen, die Augen öffnen über Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Halleluja! Halleluja! Preis und Ehre sei dir, treuer Herr. Wir danken dir. Was können wir noch mehr tun, als dir den schuldigen Dank von Herzen darzubringen? Gemeinsam bitten wir dich für alle, die neu hinzukommen, die durch dein Wort angesprochen, ja erweckt werden, an denen du zu wirken begonnen hast. Fahre fort, o Herr, bis du ihnen Gewissheit schenken kannst, dass sie gerettet worden sind, erlöst, gerechtfertigt durch das Blut des Lammes. Teures Gotteslamm, dir danken wir von Herzen für das, was du getan hast. Dir, Gotteslamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Halleluja! Halleluja! Amen!